Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im ersten Petrusbrief im ersten Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es haben Menschen in dieser Stadt die Anstrengung auf sich genommen und begonnen, neutestamentliches Griechisch lernen zu wollen. Einige in einem Griechischkurs schon vor vielen Jahren, mit denen kann man heute zügig die Apostelgeschichte im Original lesen. Das ist auch für einen Pfarrer eine schöne Erfahrung und Übung. Und andere haben im letzten Sommer ganz neu angefangen. Und die schnaufen und seufzen und stöhnen gelegentlich unter den fremden Schriftzeichen, unter der fremden Grammatik oder überhaupt unter der Zumutung einer dermaßen strukturierten Grammatik. Bis vor Ostern war alles noch schön. Es spielte sich alles in der Gegenwart ab. Andere Formen gab es noch keine. Jetzt beschäftigen wir uns auch mit Vergangenem, bald wird Zukünftiges dazukommen. Und da sind die alten Griechen erfreulicher oder bedauernswerterweise differenzierter als wir heute. Also wer das lernt, der kriegt eine Vergangenheitszeit dazu, die man exklusiv, soweit ich weiß, nur im Griechischen braucht, den sogenannten Aorist. Hinter das Geheimnis bin ich erst gekommen, als ich den Kurs von meinem Vater geerbt habe. Im Deutschen geht man da ja einigermaßen chaotisch um mit dem, was vergangen ist. Wenn man aus Frankfurt kommt, gerne grundsätzliche Erzählform des Plusquamperfekt. Gestern war ich in Frankfurt gewesen. Und Gleichzeitigkeit dann sparsam in anderer Zeit und Zukünftiges darf man im Präsens, es ist chaotisch in der deutschen Sprache. Es ist schön, dass die Apostel das sortiert haben, dass die Apostel Wert darauf gelegt haben, eine Sprache fürs Neue Testament auszuwählen, die man damals in der ganzen bewohnten und wahrnehmbaren Welt verstanden hat, im ganzen Mittelmeerraum bekannt und in der man eben präzise und auch differenziert sagen kann, was man eigentlich meint. Petrus sagt zwei Dinge an. Erstens, was schon geschehen ist, das Fundament des christlichen Lebens und des christlichen Glaubens. Und das sagt er in einer Vergangenheitsform, die Geschehenes und Greifbares, Wirkliches beschreibt. Und zweitens, das, was geschehen ist, das eröffnet Zukunft. Das eröffnet Perspektive auf das, was noch kommen wird, worauf wir uns freuen dürfen, womit wir rechnen können. Und weil das Geschehene zuverlässiges, tragfähiges, festes Fundament ist, deshalb gehen wir gewiss der beschriebenen Zukunft entgegen. Was ist geschehen? Was ist das Fundament unseres christlichen Glaubens und unseres Lebens als Christen? Gott hat uns wiedergeboren nach seiner großen Barmherzigkeit durch die Auferstehung Jesu Christi. An Ostern geht das ja alles ein bisschen durcheinander, hat man den Eindruck, wenn man die biblischen Texte auf sich wirken lässt. Da sind Menschen zunächst bereit, sich damit abzufinden, irgendwie nicht gerne, aber sich darauf einzustellen, dass der Herr Jesus nun gestorben ist am Karfreitag. Und da gehört dann dazu, dass er im Grab aufbewahrt wird. Die Gegner Jesu kapieren das etwas schneller. Man muss Acht geben, dass es keine Unregelmäßigkeiten mit diesem Grabmal gibt. Die Freunde Jesu sind benommen vor Trauer und Schmerz. Am Sonntag früh gehen die Frauen aber einkaufen und besorgen das nötige Zeug für eine anständige Beerdigung. Der muss dann eingesalbt werden. Man muss dafür sorgen, dass das alles ehrbar und gut geregelt wird, wie es halt ist. Man macht das nicht gerne, aber da es geschehen muss, macht man es als letzten Liebesdienst, als letztes Geleit in dieser Welt sozusagen, dann halt doch auch ganz gerne. Und dann stellen Sie verwirrend fest, die Vorsorge für das Grab hat nicht gefruchtet. Acht zu geben auf den Stein mit Wachen und mit Siegel hat nicht geholfen. Jesus war nicht so freundlich, im Grab zu bleiben, sondern es ist alles überraschend, beunruhigend, sehr verwirrend und kaum glaublich verändert. Das Grab ist leer, der Verstorbene sei auferstanden, erfahren die nächsten Angehörigen, er ist nicht hier. Sie kriegen weitere Anweisungen von jenseits des Todes von ihrem Herrn, sehr verwirrend. Und man kann sehr gut verstehen, dass der Evangelist Markus berichtet, sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das wäre mir auch so gegangen. Ich wäre nicht an Ostern imstande gewesen, zu einem abgeklärten, fröhlichen, womöglich liturgisch gefassten, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig, er ist auferstanden, Halleluja. Furcht und Zittern, das wäre mir meins gewesen. Die Grabesruhe wird aufgehoben. Am Sonntag nach Ostern klärt sich das langsam. Es braucht Zeit. Es braucht Ruhe. Es braucht Wiederholung. Es braucht erneute Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Es braucht die Erfahrung, Jesus ist lebendig bei uns. Und nun kommt langsam in den Blick, was hat denn diese Auferstehung Jesu Christi mit uns zu tun? Hat das Auswirkungen auf das Leben der Jünger zur Zeit Jesu? Hat das Auswirkungen auf uns? Und da redet Petrus aus gewissem Abstand, nach gewisser theologischer Abklärung und Erwägung, da redet Petrus geistlich geleitet und gelenkt und gebraucht das Bild einer neuen Geburt. Und das ist wunderbar, denn es erfasst sehr schön die Dramatik dessen, was da passiert. Nach einer Geburt ist nichts, wie es vorher war. Nicht für das Kind und auch nicht für die Eltern des Kindes. Und nach meiner begrenzten Lebenserfahrung dauert es ganz kurze Zeit, bis Eltern keine Ahnung mehr haben, was sie eigentlich so einen lieben langen Tag getan haben, als die Kinder noch nicht auf der Welt waren. Und es ist auch völlig unwichtig. Man braucht das eigentlich gar nicht mehr. Nur noch aus akademischen Gründen wäre es manchmal schön, man könnte es noch lebendig in Erinnerung haben, aber jetzt sind ja die Kinder da und dann ist alles gut. Wunderbar. Ein zweiter Geburtstag für uns. Ein neuer Tag, an dem unser Leben erneut beginnt, als neues Leben. Nicht wie beim Flippern, wenn man eine bestimmte Menge von Punkten erbeutet hat, dass es dann knallt und man kriegt noch eine Kugel als Freispiel, die man dann aber in demselben Flipper abarbeiten muss, zu erschwerten Bedingungen. Die Dinger werden dann vertrackter. Sondern ein neues Leben, das gegenüber dem Alten ganz anders ist. Gegenüber den Herausforderungen, die nach der ersten Geburt ja auf Eltern und Kinder warten, die überfordern können und notwendigerweise auch überfordern von Zeit zu Zeit. Im alten Leben nach dem ersten Geburtstag gilt irgendwie in unserer Welt, egal wie wir das finden, Leistung zählt. Stell was dar, dann erntest du Anerkennung. Leiste was, dann ist das gut. Zeig, was in dir steckt, bring's nach außen, mit welchen Gaben du unterwegs bist, und die Leute werden sich freuen und deine Eltern werden stolz auf dich sein. Im neuen Leben geht's um die Barmherzigkeit Gottes. Es ist wunderschön, wenn Kinder in ihrer Familie etwas davon erfahren, dass sie Kinder sind, unabhängig von dem, was sie tun und können und leisten. Daran hängt es nämlich nicht wesentlich, sondern es hängt zunächst mal daran, dass wir Kinder sind. Es hängt daran, dass uns vorgängig etwas geschenkt wird. Und das gilt im neuen Leben, nach der neuen Geburt jedenfalls, aber ganz uneingeschränkt. Gegenüber Gott, in meinem Verhältnis der Gotteskindschaft, geht es nicht um das, was ich darstelle, was ich kann, was ich leiste, was mir gelingt, sondern es geht um die Barmherzigkeit Gottes, dass Gott Anteil nimmt an meinem Leben, dass Gott dabei ist und dabei bleibt, dass Gott nicht irgendwann, wenn ich es verbockt habe, endgültig den Staub meiner Stube von seinen Füßen schüttelt und sagt, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, sondern dass er gerade dann bei mir bleibt und mir nachgeht und mich behält als sein Kind. In diesem Leben gilt irgendwie doch die allgemeine Regel, vermeide, wenn es geht, Fehler. Es gab einen Manager beim Volkswagenwerk, der hat mich sehr beeindruckt mit dem Satz, meine Mitarbeiter dürfen Fehler machen. Leider hat er weitergeredet und mehr gesagt und hat gesagt, aber den gleichen Fehler nicht zweimal. Es war ein Herr Peter Harz, erinnert sich jemand an den? Vielleicht, also ja, keine Fehler oder wenn, dann nur harmlose oder wenn, dann auf jeden Fall nicht den gleichen nochmal. Wie gilt das im neuen Leben als Gotteskinder? Ich bin unterwegs mit der Vergebung Gottes. Mit der Vergebung eines Gottes, den in Jesus Christus ein Jünger mal auf die Probe stellt und herausfordert und sagt, 7-mal vergeben, wenn mir mein Bruder ans Schienbein tritt, wohlgemerkt an dieselbe Stelle, das ist doch schon ganz gut. Und er sagt, nee, das ist völlig andere Kategorie. 7 mal 7 mal 70 mal. Und das ist nur der eine Punkt am Schienbein. Nicht nachrechnen, das brauchen wir nicht auszurechnen. Mit Gottes Vergebung kommen wir nicht an ein Ende, sondern wir leben unter seiner verzeihenden Zuwendung. Was wir falsch machen, alles dürfen wir zu ihm bringen. Wie das Kind zu seinen lieben Eltern, das bedauerlicherweise kaputtgegangene Spielzeug. Man weiß gar nicht, war es Absicht, war es ein Versehen, war das sowieso schon kaputt, keine Ahnung. Papa, mach's heil. Und gut, wenn der Vater das kann. Der himmlische Vater nimmt uns in den Arm und vergibt uns, was verkehrt ist. Im alten Leben gilt die Regel, trau, schau wem. Oder anders formuliert, möglichst verlass dich auf dich selber. Wenn du dich auf andere verlässt, dann ist das Risiko, da bist du irgendwann verlassen. Im neuen Leben sind wir Gemeinde der Kinder Gottes. Das heißt, jeder von euch lebt genauso mit Gottes Barmherzigkeit und Gottes Vergebung wie ich. Jeder von euch hat genauso den Zuspruch, dass Gott bei uns bleibt, dass er uns segnet, dass er unserem Leben unschätzbaren Wert beimisst. Und das ist wunderbar, das kann erlauben, dass in der Gemeinde einige Spielregeln anders laufen, dass einiges im Umgang anders sein kann. Manchmal fallen wir in alte Schemata zurück, das gibt es auch, aber wir sind auch schon neu miteinander unterwegs. Und das Letzte ist, das alte Leben geht unweigerlich tödlich aus. Eine unheilbare Krankheit, könnte man zynisch sagen. Wir wissen schon, wie es enden wird. Das Neue bleibt unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Also nicht einmal die Beeinträchtigungen, die ganz normal in der alten Wirklichkeit den Topfpflanzen in meinem Büro zuteil werden, in der Art, wie ich die pflege und gieße oder eben nicht. Nicht einmal eine Minderung in der Erscheinung wird es noch geben, sondern die Lebendigkeit unseres Herrn Jesus Christus spiegelt sich in unserem bleibenden neuen Leben. Der Tod ist die Grenze des Alten. Der wird überschritten. Diese Grenze wird aufgehoben. Und wir werden anteilig, wir kriegen Christi, neues Leben der Auferstehung, zugeeignet. Wir leben in Ewigkeit, grenzüberschreitend, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. Das alles ist nach dem Apostel Petrus die Tatsachenfeststellung dessen, was geschehen ist. Das ist nicht eine Sache, die wir uns erst noch verdienen müssten. Das ist nicht etwas, was vielleicht einmal zu uns gelangen wird, sondern das ist das, was Gott schon für uns getan hat. Und nun die zweite Ansage, das alles, was Gott uns schenkt, was er für uns tut, das eröffnet Zukunft. Das gibt uns ein Ziel vor Augen, nämlich die unbeschreibliche Freude der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr euch freut, wenn ihr sonntags hierher kommt. Ich quäle mich manchmal aus dem Bett, aber meistens freue ich mich. Ich bin gerne hier, kann ich sagen, auch wenn ihr es hört, ist nicht schlimm. Ich habe den Eindruck, ein paar von euch mindestens sind auch ganz gerne da. Jedenfalls ist das ja eine überwiegend freiwillige Veranstaltung, hier zu sein. Also es quält und zwingt uns keiner. Ich hätte auch Tankwart werden können statt Pastor oder sowas anderes. Es ist schön, dass wir uns hier versammeln. Aber es darf uns bewusst sein, dass das ein blasser Vorgeschmack erst ist auf die Freude an der Gegenwart Gottes in seiner Herrlichkeit. Wenn wir nicht mehr im Glauben bei ihm sind, als manchmal müde, manchmal angefochtene, gelegentlich überforderte Christenmenschen, sondern wenn das erfahrbar und sichtbar und spürbar wird. Die Bibel sagt uns nicht genau, wie das sein wird mit der Freude in der ewigen Herrlichkeit. Wir kriegen keine Einzelheiten ausgemalt, aber ein paar Bilder werden gebraucht. Ein gerne gebrauchtes Bild in der Heiligen Schrift ist das von der Hochzeitsfeier. Und das ist ein ziemlich gewaltiges Fest. Manche Braut sagt, der schönste Tag in ihrem Leben. Ich hoffe, dass es danach auch noch schöne Tage im Leben der Ehefrau gibt. Aber es ist schon was Besonderes. Es bildet ein königliches Zeremoniell ab. Der Bräutigam gerne in etwas aufwendigerer festlicher Kleidung als sonst, die Frau im bevorzugten weißen Kleid, bodenlang. Und wer als Hochzeitsgast geladen ist, der hat nicht das Recht, als Frau auch ein langes weißes Kleid anzuziehen. Das geht nicht. Gegen jede Konvention. Das hat dann bunt zu sein, damit deutlich wird, wer ist hier die Königin und wer gehört nur zum mitfeiernden, sich mitfreuenden Hofstaat. Wunderbar. Noch schöner ist das Fest, das wir in der Herrlichkeit unseres Gottes feiern dürfen. Noch besser das Essen. Noch höherwertig der Wein. Noch erfreulicher die Gesellschaft. Noch besser das, was wir sehen und erleben. Und das ist unsere Zukunft, weil Gott dafür schon jetzt das Fundament gelegt hat. Das heißt, die Einladungskarte, mit der wir verbindlich zu dem Fest gebeten sind, die haben wir schon. Die ist schon zugestellt. Die haben wir seit dem Tag unserer Taufe. Wir sind dabei. Gott will uns dabei haben in seiner Herrlichkeit. Einwand des Apostels Petrus: Jetzt seid ihr traurig in mancherlei Anfechtungen. Aber der Glaube wird bewahrt und bewährt im Standhalten oder auch in der Rückkehr zum Herrn. Manchmal ist es nicht so, dass wir standhalten könnten, Manchmal geht es uns wie dem Apostel Petrus oder anderen Jüngern. Wir sollten da sein beim Herrn Christus, aber wir verstecken uns sonst wo. Wir sollten uns bekennen zu ihm, aber das können wir nicht. Wir sind zu schwach dazu. Ich möchte gern, aber ich sage gerade das Gegenteil von dem, was doch die Wahrheit wäre und was ich sagen sollte und auch sagen will. Ich traue mich nicht. Ich kenne diesen Jesus nicht. Ich habe keine Zuversicht und keinen Mut. Das gibt's auch. Dazu sagt Petrus, jetzt noch ist das so. Und er redet von mancherlei Anfechtungen. Das sortiert das alles so ein bisschen ein bei dem, was sehr vergänglich ist, was uns nicht in der Hand behalten wird, was nicht bleibt, was sich nicht durchsetzt, was uns am Ende nicht fertig macht, sondern was überwunden wird, jetzt nicht durch meine Kraft, nicht durch meine Einsicht und meinen Glauben, sondern durch Gottes Geist, durch Gottes Macht, durch Gottes Kraft in Jesus Christus. Er selber sorgt für den guten Ausgang. Und er sagt uns verbindlich seine Gegenwart zu, die Gegenwart Gottes auch in Schwierigkeiten. Das war überhaupt nicht den Mund voll genommen bei der Entlassung der Kindergottesdienstkinder, dass Gott bei uns ist, dass Christus da ist. Er hat es versprochen und er behumst uns nicht mit sowas, sondern er begleitet uns. Und das heißt, der weitere Weg spielt sich ab vorm Angesicht Gottes. Der weitere Weg ist zu gehen mit seiner Hilfe. Und das ist ganz schön. Manchmal muss man das Gehen wieder lernen, auch als schon erwachsener Mensch. Sehr mühsam. Kinder lernen es so, dass sie in der Regel hinterher keine Erinnerung an die Schwierigkeiten mehr haben, bis es ging. Aber wenn einen dann irgendwas zurückwirft, eine Krankheit oder so, und man kann nicht mehr richtig, man tastet sich Schrittchen für Schrittchen vor, dann ist es gut, einen dabei zu haben an der Seite, der einem hilft. So wie ein guter Physiotherapeut. Der sagt den nächsten Fuß vor den anderen. Der beim Treppensteigen mich erinnert, welcher Fuß vorangeht und welcher folgt. Aufwärts und abwärts, das ist unterschiedlich. Ich kann es mir nicht merken. Ich brauche einen, der mir hilft. Der mich langsam wieder lehrt, die Gehwerkzeuge zu gebrauchen und ans Ziel zu kommen. Und bei dem ich davon ausgehen kann, wenn es jetzt gar nicht mehr weiterginge, dann würde der dafür sorgen, dass ich trotzdem weiterkomme. Also mich bei meiner jetzigen Erscheinung auf den Arm zu nehmen und zu tragen, ich glaube, solche Physiotherapeuten gibt es nicht in dieser Wirklichkeit. Aber mir zu helfen, dass ich es doch nicht aus eigener Kraft alles schaffen muss, der einen Rollstuhl zur Hand hat, in den ich mich fallen lassen kann, wenn es nicht mehr geht. Geistlich, bildlich gesprochen, wie früher, der mich doch auf Händen tragen kann. Gott ist bei mir, auf Schritt und Tritt. Gott ist bei uns, auch in Schwierigkeiten. Gott verlässt uns nicht, auch wenn unser Glaube herausgefordert ist. Zugespitzt, wenn ich meine, es gäbe gar keinen Gott mehr, wo ist er dann? Direkt bei mir, neben mir. Er kann das, weil er ja der ist, der am Kreuz den 22. Psalm gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gar nicht hat er uns verlassen. So wenig er den Herrn Christus am Kreuz verlassen hat, kann sich Gott denn selber verlassen und verleugnen? Niemals. Er ist und bleibt bei uns. Und er hilft uns durch alle kleinen und größeren Schwierigkeiten und auch durch die letzte. Am Ende unseres Weges hier. Gott bewahrt uns, denn er hat noch viel mit uns vor. Wir werden noch gebraucht. Wofür? Für das Fest in seiner Gegenwart. Für seine ewige Herrlichkeit. für den Himmel, der ohne euch nicht komplett wäre, für die Feier, die er uns ausrichtet und zu der er uns einlädt und führt, durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.